Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ich grüße Sie herzlich. Reisen in Corona-Zeiten, darüber wollen wir heute sprechen in der Lebenszeit. Und da hat sich ja in den zurückliegenden Wochen einiges getan, gedreht und gewendet. Sie erinnern sich sicherlich auch noch an diese Äußerung unseres Außenministers. Gut 4 Monate ist es her, dass er das hier gesagt hat.
Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten.
Keine normale Urlaubssaison also sollte es in diesem Sommer geben, Heiko Maas, vor gut 4 Monaten. Das mit den vollen Strandbars greifen wir hier sicher auch noch auf, schauen auch, wie die Urlaubssaison auf Mallorca verlaufen ist. Die Grenzen wurden dann ja innerhalb Europas doch wieder geöffnet. Da war dann wieder ein bisschen was möglich, Reisen allerdings unter Corona-Bedingungen. Die Sommerurlaubszeit, die neigt sich nun ihrem Ende zu und viele haben genau diese Erfahrung ja gemacht, dass Reisen in diesem Sommer einfach anders waren. Nicht nur Urlaub vom Virus gab's und gibt es eben nicht. Die Schutzmaßnahmen, die gelten auch in den touristischen Regionen und das Risiko, sich selbst zu infizieren, das reist eben auch in diesen Wochen immer mit. Weshalb sich ja nicht wenige entschlossen haben, das zu tun, was viele andere jedes Jahr tun, weil sie sich die große Reise ohnehin nicht leisten können, Urlaub zu Hause. Auch das interessiert uns heute. Waren Sie überhaupt unterwegs oder vielleicht nur in näherer Umgebung und haben so Dinge entdeckt, die Sie ohne Corona gar nicht kennengelernt hätten? Wir möchten von Ihren Erfahrungen hier profitieren. Sie hören mit Ihren Berichten von diesen Sommermonaten. Gab es da vielleicht auch so ein Gefühl, als könne es eine Rückkehr geben zur Normalität? Sie können uns wie immer anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz, die hat sich im Vorfeld schon einmal umgehört im Corona-Sommer. Wie haben da andere ihren Urlaub wohl verbracht?
Ich war auf der kanarischen Insel La Palma. Also was den Flug anbelangt, war das ein bisschen merkwürdig. Es waren aber alle sehr diszipliniert und ich hatte auch diese besonders sichere Maske auf, wie auch sehr, sehr viele Passagiere. Also ich hatte dann doch ein gutes Gefühl. Also man merkt, dass die Bevölkerung dort sehr, sehr viel vorsichtiger ist. Ich habe sehr, sehr viele Masken auch draußen gesehen. Die Menschen sind, glaube ich, ängstlicher. Das mag wohl daran liegen, dass die natürlich auch ganz andere Dinge durchgemacht haben im Lockdown als wir in Deutschland.
Wir haben uns dieses Jahr dagegen entschieden, wegzufahren und sind zu meiner Mutter ins Rheinland und haben da wunderschöne Wochen verbracht.
Ich war in Wien, Venedig und Verona. Ja, das war wirklich schön. Allerdings in der Nähe von Verona, da waren keine Touristen. Wir waren eigentlich die einzigen Deutschen. Und das war wahnsinnig nett, weil die Leute sich da so gefreut haben, dass wieder ein paar Leute vorbeikommen. Und Venedig war eigentlich auch leer. Man konnte direkt zum Dogenpalast durchlaufen, keine langen Schlangen. Und man hat das Gefühl, dass die Leute sich wirklich gefreut haben.
Reiseerfahrungen also im Sommer 2020 inmitten der Pandemie, eingefangen von meiner Kollegin Eva-Maria Götz. Da war und ist ja vieles anders in diesem Jahr, aber manche haben sich dennoch auf den Weg gemacht, andere sind eben lieber zu Hause geblieben. Was haben Sie erlebt? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie unser Telefonteam dann erreichen. Und womöglich hören wir Sie dann gleich hier bei uns in der Sendung. Mit dabei sind heute Professor Dr. Jürgen Schmude. Er ist Tourismusforscher an der Ludwig-Maximilian-Universität München, von dort zugeschaltet. Noch haben wir kleine Leitungsprobleme. Ich werde ihn dann gleich noch ansprechen. Dr. Franka Wels ist uns zugeschaltet. Sie ist ARD-Korrespondentin, hat in diesem Sommer die Kolleginnen und Kollegen im ARD-Studio Madrid unterstützt und war zeitweise auch auf Mallorca. Darüber wird sie uns gleich berichten. Schönen guten Morgen, Frau Wels. Da haben wir offensichtlich auch ein kleines Leitungsproblem. Später stößt dann noch Ute Kranz dazu. Sie ist Kommunikationswirtin, Autorin und Reisebloggerin. Wie sie die Corona-bedingten Einschränkungen erlebt hat, das wird sie uns dann ebenfalls in dieser Sendung erzählen. Und ich höre, Franka Wels ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Ich habe Sie die ganze Zeit gehört.
Gut, dass wir Sie jetzt auch hören.
Ja.
Sie waren auf Mallorca. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Grenzen waren ja vorübergehend wirklich dicht, wurden in Europa dann pünktlich zum Start der Sommersaison auch wieder geöffnet. Auch die Balearen konnten wieder bereist werden. Die Deutschen fliegen gerne nach Mallorca. Auch das wurde ermöglicht, sogar recht früh. Gab es für deutsche Touristen, extra für deutsche Touristen, die Möglichkeit, auf die Insel zu fliegen. Aber diese Freude, die währte ja nicht lange. Mitte August kam die deutsche Reisewarnung für Spanien, just zu der Zeit, in der Sie auf Mallorca waren. Das war sicher seltsam, oder? Was geht einem da durch den Kopf?
Also ich muss dazu sagen, ich war ja absichtsvoll da, weil wir in Madrid eigentlich damit gerechnet hatten, dass diese Reisewarnung in der Woche, als ich da war, kommen würde. Wir hatten uns eigentlich gewundert, dass es so lange dauert, weil der Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ja schon seit einiger Zeit auch auf den Balearen deutlich zugenommen hatte. Und deshalb hatten wir dann überlegt, es wäre vielleicht ganz gut, zur Abwechslung mal vor einem Ereignis vor Ort zu sein, und hatten dann beschlossen, dass ich jetzt dahin fahre. Das heißt, also ich war im Prinzip bestens gerüstet, dass das kommen würde, anders als so manch ein Urlauber, der mir dann dort vors Mikro gelaufen ist. Denn die hatten eigentlich gehofft, dass dieser Kelch an ihnen vorübergehen würde, und sich eigentlich eher darauf eingestellt, dass sie jetzt hier noch irgendwie, zwar unter besonderen Bedingungen, aber trotzdem so normal wie eben möglich ihren Urlaub genießen könnten. Und wenn die Reisewarnung käme, dass das hoffentlich das Problem anderer Menschen sein würde. So ist es dann aber nicht gekommen.
Und wir haben den Vorteil, wir sind im Hörfunk. Wir können das, was Sie da berichtet haben, aus unseren Archiven ziehen und tatsächlich auch mal reinhören, wie Sie da mit den Touristen gesprochen haben, was die ihnen geantwortet haben. Wir hören aus einem Beitrag einen Ausschnitt aus dieser Zeit mal kurz.
An der Playa de Palma, also dem Strand von Palma de Mallorca, scheint am Abend auf den ersten Blick alles normal zu sein. Die Wellen rollen sanft und stetig an Land. Urlauber erwarten den Sonnenuntergang. Darunter Vivian und El Mariam aus Gernsbach in der Nähe von Baden-Baden.
Ich finde es halt schade. Also klar, wir sind schon mit dem Risiko hergekommen, dass es sein könnte, dass es passieren könnte. Aber dass man jetzt halt dann weiß, okay, man muss 2 Wochen in die Quarantäne, ist halt jetzt ein bisschen stressig.
Meint etwa Vivian. Die beiden jungen Frauen sind seit Dienstag auf Mallorca und die Reisewarnung hat sie eiskalt erwischt. Ein weiteres Ehepaar, Ute und Benno aus Stuttgart, ist schon seit einigen Tagen auf Mallorca.
Das ist ein bisschen erschreckend, muss man schon sagen, aber es ist nicht so schlimm. Ich denke, dass wir safe sind in einem guten Hotel. Also wir gehen davon aus, dass wir am Mittwoch zurückfliegen, dass wir da keine Probleme kriegen.
Viola Salomon, die mit ihrem Mann Jörg Becker am Donnerstag aus der Nähe von Köln eingereist ist, ist unzufrieden mit dem Timing der Bundesregierung.
Ja, ist irgendwie nicht so toll, ne? Hätte man das vorher gewusst, hätten wir sicherlich auch dagegen entschieden, hierhin zu fahren. Man muss das jetzt aushalten, wir werden jetzt auch hier bleiben. Lässt man sich testen, so ist das jetzt. Aber ich finde es halt auch erschreckend, wie schlecht es den Menschen hier geht. Ne? Wir kommen seit vielen, vielen Jahren hierhin. Die meisten Hotels haben geschlossen. Das ist schon sehr bedrückend, finde ich auch. Ne?
Für Viola Salomon zeigt das allerdings vor allem eines.
Wir haben jetzt festgestellt, es ist nicht die Zeit zu verreisen. Das ist so die Erkenntnis aus der Aktion.
Am Ende dieser Reihe von Zufallsbegegnungen entlang der Playa de Palma bleibt noch eine andere zentrale Erkenntnis. Es ist überhaupt nichts normal an diesem Abend auf Mallorca. Da können die Wellen noch so meditativ rauschen.
Franka Wels, ein Ausschnitt aus dem Beitrag, den Sie nach der Reisewarnung für Spanien von Mallorca aus in die ARD überspielt haben. Ich habe das ein wenig gekürzt, es waren noch mehr Stimmen zu hören. Insgesamt wirkten die Befragten aber, wenn man das so hört, doch ganz gelassen, trotz aller offenen Fragen, wie es mit dem Urlaub weitergeht, wie es nach der Rückkehr ist. Und Sie haben es schon angesprochen, Quarantäne, was auch immer, Reisen in Corona-Zeiten. Muss man damit einigem ja rechnen? Wie waren denn die Touristen so gestimmt? Wie haben Sie das erlebt? Verunsichert oder weniger?
Jein, also verunsichert waren einige, die jetzt auch gar nicht zu Wort gekommen sind. Also es gab tatsächlich, aber das war wirklich eine ganz, ganz kleine Minderheit von Leuten, die, als sie das gehört haben, gesagt haben, um Gottes Willen, wir wissen überhaupt nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Wir müssen ja nur einen Fall bei uns im Hotel haben und schon ist dann irgendwie alles dicht und wir sitzen hier fest, die also sofort nach Hause wollten. Das war aber wirklich ein verschwindend kleiner Anteil. Der Rest war ja wenig begeistert, aber gefasst, würde ich sagen. Und hat allerdings auch nicht so ganz verstanden, wo denn die große Gefahr herkommen soll. Denn die Sicherheits- und Hygienevorkehrungen sind schon exorbitant hoch gewesen und sind es auch heute noch, speziell in den großen Hotels in Palma de Mallorca. Da habe ich ja auch in einem gewohnt. Und da fragt man sich wirklich, wo dieses Virus sich eigentlich noch verstecken soll. Weil zum Beispiel dort wirklich also gefühlt alle 5 Meter Spender mit Desinfektionsmittel stehen und auch immer jemand vom Personal da ist, um zu sagen, hier, auch wenn du dich gerade desinfiziert hast, bitte nochmal machen, bevor du in den nächsten Bereich gehst. Maskenpflicht überall, die Zimmer wirklich dekorativ so reduziert, dass da wirklich eigentlich keine Oberflächen mehr da sind, die womöglich als Übertragungsfläche dienen können. Also man fragt sich tatsächlich, wie das eigentlich gehen soll. Und deshalb eben glaube ich auch, wie zum Beispiel diese Stuttgarter Ehepaar, die gesagt haben, also wir fühlen uns im Hotel sicher, vermeiden ansonsten Menschenansammlungen, überlegen uns, ob wir in Bars gehen und gucken uns erstmal an, wie es da mit der Hygiene und dem Maskentragen gehalten wird. Aber wie gesagt, überwiegend Entspannung, würde ich sagen, so als Grundstimmung.
Und wirklich viele Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, ähnliche Berichte habe ich auch von der kleinen Schwester Menorca gehört. Wenn Sie das so schildern, Sie sind ja, wie Sie eingangs auch gesagt haben, extra hingereist, weil die Reisewarnung im Anmarsch war. Man konnte fühlen, dass sie kommen wird, weil die Zahlen dennoch stiegen, auch auf den Balearen. Mit welchem Gefühl sind Sie da gereist?
Also das war schon, ich sag mal, nicht ganz unmulmig, insbesondere weil wer auf eine Insel will, ja so bestimmte Punkte, wo sich Menschenansammlungen nicht vermeiden lassen, wie zum Beispiel Flughäfen und auch Flugzeuge nicht vermeiden kann. Und da habe ich so gedacht, wenn du jetzt Pech hast und in so einen Ferienflieger gerätst, wo vielleicht auch der eine oder andere Corona-Skeptiker an Bord ist, der dann zwar zähneknirschend die Maske aufsetzt, weil das Bordpersonal darauf besteht, aber sie halt dann eigentlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder sich aus dem Gesicht reißt und man dann dicht an dicht dort mit womöglich hustenden Menschen sitzt und immer nur hoffen und beten kann, dass die Lüftungsanlagen wirklich so stark sind, wie es immer heißt. Das war schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hoffentlich geht das gut. Es ist gut gegangen, es haben sich auch alle wirklich dran gehalten, weil gerade auch die Besatzung unheimlich strikt war und auch jeden nicht nur böse angeguckt, sondern auch abgemahnt hat, der auch nur so aussah, als hätte er gedacht, das sei alles ein bisschen übertrieben. Dann, wie gesagt, die Frage der Hotels. Als ich dann gesehen habe, was in meinem Hotel alles aufgefahren worden war, war ich dann schon deutlich entspannter. Also es ging schon damit los, dass am Eingang so eine wärmesensitive Kamera hängt, die automatisch bei jedem, der das Haus betritt, Fieber misst, damit halt nicht irgendein Angestellter einem jedes Mal das Fieberthermometer an die Stirn halten muss. Auch einfach visuell diese ganzen Desinfektionsmittelspender, die alle die Masken getragen haben, da drin. Das war dann schon sehr beruhigend, aber so ganz am Anfang habe ich, wie gesagt, gedacht, also hoffentlich bringst du dir da nicht ein Mitbringsel mit, was du eigentlich nie haben wolltest. Das ist zum Glück nicht passiert.
Ja, aber Reisen im Corona-Sommer, da hört man schon stark raus, es ist irgendwie immer mit dabei, das Virus. Und man muss die Hygienemaßnahmen natürlich überall auch beachten und mit durchziehen.
Ja, und man muss ja vor allen Dingen auch den anderen vertrauen können. Also das ist, wenn es jetzt nur an einem selbst läge, wäre es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber man muss ja irgendwie immer darauf vertrauen, dass die Mitmenschen, denen man zwangsläufig begegnet, das eben auch so handhaben und da genauso vorsichtig und umsichtig sind wie man selbst. Und ich glaube, das ist so was auch so ein bisschen gerade uns auch viel über unsere Gesellschaft erklärt. Also das so ein gewisses Grundvertrauen, das man ja eigentlich zu seinen Mitmenschen haben sollte. Also ich sehe, dass das bei mir sehr stark abnimmt und ich mir schon also mittlerweile die Leute sehr genau unter die Lupe nehme, bevor ich überlege, ob ich wirklich auch nur in die Nähe des Sicherheitsabstandes komme oder mich nicht doch deutlich weiter von ihnen entfernt halte.
Weil Sie den Eindruck haben, im Alltag werden eben diese ganzen Maßnahmen nicht mehr so ernst genommen.
Also ja, das genau.
Und wir haben eingangs versucht, Professor Dr. Jürgen Schmude anzusprechen. Da gab es ein wenig Verbindungsprobleme. Inzwischen ist er aber, sagt mir die Regie, in der Leitung und ansprechbar. Tourismusforscher, Professor für Tourismuswirtschaft, Nachhaltigkeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schönen guten Morgen, Herr Schmude.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Tourismusforscher und entsprechend meine erste Frage, wann war Ihre letzte Reise?
Ich befinde mich gerade auf einer Reise. Ich bin in Frankreich, auch passend zum Corona-Thema in einer Region, die gerade vor wenigen Tagen zu einer Risikoregion erklärt worden ist, nämlich in der Region PACA im südlichen Frankreich.
Wenn Sie sagen, Sie sind in einer Region, die gerade zur Risikoregion erklärt wurde, wie ist da Ihr Gefühl, wenn Sie jetzt dort sich bewegen?
Ich fühle mich eigentlich hier relativ sicher. Ich bin Geograf, von daher kann ich auch räumlich differenzieren. Das Risiko ist natürlich hier in der Region, vor allen Dingen an der Küste. Ich befinde mich im Hinterland und diese Reise ist eher eine beruflich bedingte Reise, weil am kommenden Dienstag beginne ich ein Forschungsprojekt an der Uni in Avignon.
Sie sind eben auch Frankreich-Experte und als solcher entsprechend dienstlich unterwegs. Wir hatten gestern das Bund-Länder-Treffen und das zeigt ja auch nochmal, wie wir in diesen Tagen reisen, nie wissend, was als nächstes kommt und was an Auflagen möglicherweise auch bestimmt wird. Unter anderem gilt für Reiserückkehrer aus Risikogebieten Neues, nämlich, dass sie in Quarantäne müssen oder nach 5 Tagen einen Test machen. Haben Sie damit gerechnet oder wie gucken Sie darauf, wenn Sie wieder zurück wollen?
Ja, im Augenblick muss man ja wirklich von Woche zu Woche oder sogar von Tag zu Tag schauen. Ich bin hier bis zum April nächsten Jahres. Ich weiß also überhaupt nicht, wie die Situation nächstes Jahr aussieht. Ich gehe davon aus, dass bis dahin die Situation sich entspannt hat, weil entsprechender Impfstoff auf dem Markt ist und wir hoffentlich nicht mehr so vom Thema Corona dominiert werden.
Das heißt, Sie bleiben so lange, bis Sie wieder nach Hause kommen können, sagt Sie es was dann.
Im Idealfall, ja. Nein, ich werde auch zwischendrin mal wieder zurück an die Uni müssen und werde mich dann natürlich an die Quarantänebedingungen halten müssen, die dann jeweils gelten. Aber die nächste Rückkehr wird also erst in einigen Wochen stattfinden und ich glaube, heute kann uns keiner sagen, was in 6, 8 Wochen der Fall ist.
Franka Welz, Sie sind Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio eigentlich, waren dann zeitweise auf Mallorca, das haben Sie uns gerade geschildert. Wenn Sie auch das hören, was Jürgen Schmude da gerade erlebt, wie war das bei Ihnen, bei Ihren Reisen in Spanien als Korrespondentin? Gab es da Einschränkungen? Wurden Sie vielleicht auch selbst von Entwicklungen überrascht?
Ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass also meine Korridore, die ich genutzt habe, jetzt nicht von Einschränkungen betroffen waren. Aber es gab zum Beispiel einige Regionen, die von jedem, der aus der Region Madrid kam, wo die Zahlen ja einfach immer noch deutlich schneller steigen als im Rest des Landes. Also jetzt hier in den vergangenen 24 Stunden fast 1000 Neuinfektionen. Also damit liegt Madrid einsam an der Spitze der Entwicklung. Und es gab Regionen, die da immer genau im Prinzip also eine Melde- und Protokollpflicht wollten. Da war ich aber zum Glück nicht. Also nach Mallorca ging es dann einfach nur so. Da musste man allerdings auch bei Ankunft, das war bei Abflug noch nicht so, bei Ankunft war dann die Vorschrift plötzlich in der Welt, musste man dann schon so eine Landekarte ausfüllen und auch sagen, wo man dann vorhat, sich aufzuhalten und auch um eben für den Fall, dass jetzt zum Beispiel dann in dem Flieger dann doch ein Ausbruch irgendwie erfolgt hätte, dass das dann zu einem Cluster geworden wäre, damit dann die Infektionskette nachvollzogen werden kann. Allerdings hat mir diesen Zettel dann keiner abgenommen, sondern ich habe den dann mit mir aus dem Flughafen genommen und noch einen Polizisten gefragt und sagte, Herr, was mache ich denn jetzt damit? Das muss doch irgendwo hin. Sagte er, wisse das auch nicht so genau. Was vielleicht ein Indiz dafür ist, warum das mit der Nachverfolgung der Infektionsketten in Spanien nicht so richtig gut läuft, wenn es schon bei der Abgabe der Landekarten, wenn es schon daran scheitert. Also wesentlich interessanter war dann tatsächlich die Frage der Logistik des Zurückkommens hier. Also ich war jetzt ja auch noch nicht wieder im Büro, seit ich am vergangenen Samstag nach Berlin zurückgekommen bin. Habe mich bereits mehrfach testen lassen, einmal noch in Spanien vor Abflug, dann hier nach einigen Tagen dann nochmal. Habe jetzt alle Freigaben des Gesundheitsamtes bekommen, zum Glück. Aber das ist natürlich schon auch eine komische Situation, wenn man dann hier ist, eigentlich arbeiten könnte, aber dann zunächst einmal sich in die selbstgewählte Isolation begeben muss, um eben da auch die Kolleginnen und Kollegen nicht zu gefährden.
Rückkehr zur Normalität ist ja die Frage, die wir auch stellen wollen. Wenn Sie den Tourismus jetzt aus Ihren Erfahrungen in den Fokus nehmen, so schnell wird es die Rückkehr nicht geben, oder?
Das halte ich für ausgeschlossen, dass die so schnell kommt, denn das Grundproblem ist ja weiterhin nicht gelöst, dass wir keinen Impfstoff haben, dass wir nicht wissen, wie es sich mit der Immunität so genau verhält Und solange diese beiden Kernprobleme nicht gelöst sind, kann man das Problem ja eigentlich immer nur in irgendeiner Form versuchen zu kontrollieren und zu managen. Und dazu gehören dann eben auch Einschränkungen.
Ich schaue kurz auf die Uhr. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, miteinander zu sprechen. Sie sind dann wieder anderweitig unterwegs. Deshalb noch mal kurz die Frage an Sie. Sie kennen ja Spanien gut, Sie kennen die Balearen auch gut. Wenn Sie den Vergleich ziehen, wie es in diesem Sommer war, wie es sonst war, wie Sie die Insel kennen und wie Sie das Land kennen, was würden Sie sagen, was war so die gravierendste Veränderung, die Sie mitgenommen haben oder wo Sie nachhaltig sagen, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, was sich da verändert hat?
Also man hatte unglaublich viel Platz an den Stränden. Also man konnte zwischen den Menschen sehr viel Sand sehen, was in den vergangenen Jahren oft nicht so war, was sich aber auch leicht erklären lässt, wenn wir einfach mal die Zahlen vergleichen. 2019 waren so um die 5 Millionen Deutsche auf Mallorca allein. Dieses Jahr waren es halt aufgrund dieser ganzen Beschränkungen bis so halt einige Zehntausende. Also zum Zeitpunkt, als die Reisewarnung ausgesprochen wurde, waren um die 30.000 Deutsche, so Pi mal Daumen, auf der Insel. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem Auflauf, zu dem Aufkommen, was da sonst herrscht. Und das andere, was ich sehr interessant fand, war tatsächlich die Sorgsamkeit und die Achtsamkeit der Einheimischen, die natürlich sich selbst an die ganzen Vorschriften gehalten haben, auch immer geguckt haben, dass die Touristen da auch mitspielen, weil da natürlich auch bei vielen die Existenz dran hängt. Und ich meine, also fürsorglich und freundlich und gastfreundlich sind die ja immer. Aber es war nochmal, wie gesagt, dieses Element der Sorgsamkeit und Achtsamkeit, was dazugekommen ist, was dem Ganzen so eine ganz behutsame Qualität irgendwie gegeben hat. Und dass man schon gemerkt hat, also man ist da schon ein bisschen mehr als Umsatzbringer, sondern man passt hier schon gegenseitig aufeinander auf. Mhm. Was aber auch natürlich ein existenzielles Interesse aus Sicht der Einheimischen hat, damit halt dieses Urlaubsgebiet auch eins bleiben kann. Denn, wenn
viele Stichworte, die Sie uns da geliefert haben und die wir auch noch aufgreifen werden. Ich danke Ihnen, dass Sie bis hierhin mitgemacht haben und wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten hier mit der Lebenszeit. Reisen im Corona-Sommer, das ist das Thema heute und Sie können sich auch beteiligen. Bis gleich. Weiter geht es mit der Lebenszeit an diesem Freitag, in der wir nach Ihren Reiseerfahrungen in diesem Sommer fragen, nach den Grenzöffnungen vor wenigen Wochen. Da gab es ja vielleicht für den einen oder anderen vom Gefühl her so etwas wie eine Rückkehr zur Normalität oder eher nicht.
Ich wollte meinen Sohn besuchen im Juni in Kanada und dann war schon im April eigentlich klar, dass das nicht geht. Dann wollten wir vielleicht in die Bretagne im September. Das ist jetzt auch nicht so angebracht, zwei alte Leute, lange Zugfahrt und was dort ist, weiß man auch nicht. Also alles abgesagt. Jetzt wollten wir noch an die Mosel vielleicht und uns Weinbergpfirsiche kaufen. Und was ist passiert? Sind alle erfroren im Mai, sind beleidigt und bleiben zu Hause.
Ja, diese Dame ist also zu Hause geblieben. Das hat sie meiner Kollegin Eva-Maria Götz erzählt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was war anders bei Ihnen in diesem Sommer, in Ihrem Urlaub eventuell? Oder sind Sie eben auch zu Hause geblieben? 00800 446 44464, so die kostenfreie Telefonnummer. Noch einmal 00800 446 44464. Oder mailen Sie uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Rückkehr zur Normalität mit dickem Fragezeichen, Reisen im Corona-Sommer, darüber sprechen wir heute. Und diejenigen, die verreisen konnten, die haben anderes erlebt als vor der Pandemie. Viele haben sich dann eben auch entschieden, ganz zu Hause zu bleiben, wie gesagt. Ohnehin geht es auch ohne Corona ja vielen so, dass sie aus finanziellen Gründen gar nicht in die Ferne können. Das Gute ist so nah, das haben auch Politikerinnen und Politiker in diesem Jahr propagiert. Und Jürgen Schmude, Professor für Tourismuswirtschaft an der Uni München, das hat auch dazu geführt, dass wir in Deutschland in manchen Ecken viel zu viele Touristen hatten. Was waren denn da Ihre Beobachtungen in diesem Jahr?
Ja, ich glaube, dass die Politik da wirklich einen Fehler gemacht hat. Sie hätte nicht propagieren sollen, macht alle Urlaub in Deutschland, sondern macht Urlaub auf Balkonien. Weil wir sind ein klassisches sogenanntes Outbound-Land. Das heißt, zwei Drittel unserer Haupturlaubreisen führen alle ins Ausland. Und wenn jetzt diese Menschen tatsächlich alle in Deutschland Urlaub machen würden, das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht, dann hätten wir gar nicht die Kapazitäten, um diese Menschen alle in den Destinationen unterzubringen. Und die Diskussion um Overtourism ist ja noch aus der Vor-Corona-Zeit in unseren Köpfen drin. Man hat also jetzt quasi einen Overtourism produziert, indem man gesagt hat, bleibt alle hier. Und Juli, August sind traditionell schon Monate, wo die deutschen Destinationen sehr, sehr gut gebucht sind, Auslastungsraten 80, über 90%. Und da sind wir gar nicht in der Lage, die 2/3 normalerweise ins Ausland Reisenden aufzunehmen.
Aber wenn Sie sagen, die haben das nicht alle gemacht, dass sie in Deutschland geblieben sind, diese 2/3, heißt ja im Umkehrschluss, dass dann tatsächlich viele zu Hause geblieben sind. Urlaub auf Balkonien, wie Sie gesagt haben.
Ja, Gott sei Dank, sonst wäre an der Ostsee, an der Nordsee, in den Bayerischen Alpen wäre es noch viel enger geworden. Wir haben vom Bayerischen Zentrum für Tourismus eine deutschlandsweite repräsentative Umfrage gemacht und danach will 1/3 der bundesdeutschen Bevölkerung dieses Jahr gar nicht reisen. Das hört sich jetzt zunächst mal sehr viel an. Man muss aber wissen, dass in normalen Jahren auch 1/4 der Bevölkerung nicht reist. Also es sind 8 Prozentpunkte mehr. Aber was zusätzlich dazu kommt, sind 23%, die sagen, ich warte erst mal ab, wie sich das alles entwickelt. Das ist eine Umfrage aus dem Juli diesen Jahres. Das heißt, wir haben über die Hälfte der Bevölkerung, die bisher noch nicht gereist ist.
Die abwarten, die vielleicht aber doch noch sich auf den Weg machen, wobei die Entwicklung gerade ja eher dagegen spricht. Im Studio hier in Köln ist jetzt Ute Kranz. Sie ist Kommunikationswirtin, leidenschaftliche Reisende, Reisebloggerin. Sie haben die Welt in den zurückliegenden 2 Jahrzehnten ganz, ganz viel bereist. Richtig. Ich habe auf Ihrer Seite gelesen, Sie waren in rund 90 Ländern auf 6 Kontinenten in diesen 2 Jahrzehnten. Bevor Sie dann auch Ihre Art zu reisen verändern wollten, da kommen wir auch noch drauf, da stellt sich mir die Frage, was waren die exotischsten Ziele eigentlich?
Eigentlich immer die, wo die wenigsten Touristen waren. Also das muss gar nicht so weit weg sein, sondern es sind eigentlich immer die kulturellen Unterschiede, die es ausmachen aus meiner Sicht.
Sie haben sich dann vor ein paar Jahren entschlossen, auf das Fliegen komplett zu verzichten, in keinen Flieger mehr einzusteigen. Seit 7 Jahren sind Sie vor allem in Europa unterwegs und haben diesen Sommer als eigentlicher Berufsreisende, muss man sagen, wie erlebt? Wo waren Sie unterwegs?
Zugegebenermaßen nur in der näheren Peripherie, also eigentlich nur in Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch mal ein bisschen Rheinland-Pfalz, aber das war es auch schon. Also ich habe das mit großer Sorgfalt eigentlich behandelt. Also immer früh morgens unterwegs gewesen, dass ich so auf so wenig Menschen wie möglich treffe. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Fan von der Natur und liebe das auch, dann ohne große Menschenmengen unterwegs zu sein. Und da bietet sich das an, früh morgens oder spät abends unterwegs zu sein und dann wirklich tief in Wälder zu gehen.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass ja viele tatsächlich doch zu Hause geblieben sind, ihren Urlaub anders verbracht haben, nämlich dahingehend, dass sie vielleicht auch viel mehr Ausflüge gemacht haben, immer wieder das Zuhause auch als Station gesehen haben. Ich habe von Freundinnen und Freunden gehört, die haben wirklich auch ihre nähere Umgebung ganz neu entdeckt, haben alle möglichen Wanderrouten genommen, die es dann in der näheren Umgebung auch gab, als Tagestrips. Und wenn Sie sagen, Sie suchen die Stille und die Ruhe, das kann man früh morgens und abends, aber haben Sie trotzdem bemerkt, dass da viel mehr los war auf den Wegen, auf den Strecken, die Sie genommen haben?
Extrem. Also besonders in der ersten Zeit, also so, ich sag mal so März, April, fiel es auf, dass so gerade ab 11, 12 Uhr es einfach unglaublich voll wurde in den Wäldern. Was ja einerseits toll ist, dass Menschen wirklich wieder mehr die Natur entdecken wollen, also auch wirklich einfache Wandertouren unternehmen, statt jetzt vielleicht für 15 Euro in den Flieger zu steigen, nach Mallorca zu fliegen. Aber es ist dann doch ein bisschen viel teilweise, finde ich.
Das, was Jürgen Schmude auch schon angedeutet hat, die große Erzählung vom Traumurlaub, die gibt's ja auch. Die Definition als die schönste Zeit im Jahr, das kommt nicht von ungefähr und zieht's ja auch durchaus weg. Und in Zeiten von Selfies und Co. will das auch noch dokumentiert sein. Schaut her, ich habe eine tolle Reise. Jürgen Schmude, wenn Sie diesen Aspekt mal beleuchten. Was macht es mit uns, wenn der Glücksfaktor Reisen plötzlich wegfällt? Was würden Sie sagen, wie sehr brauchen wir denn eigentlich das Reisen?
Ja, wir brauchen das Reisen unbedingt, weil es sich zu einem Grundbedürfnis entwickelt hat. Und wenn man das Konsumverhalten der bundesdeutschen Bevölkerung betrachtet, wird heute eher an anderen Konsumausgaben gespart als bei der Reise. Dazu gehört auch, Das Auto beispielsweise, das war früher das deutschen Liebstenskind, heute ist es die Urlaubsreise. Die Destination ist allerdings nicht so entscheidend. Das hängt auch damit zusammen, dass bestimmte Destinationen einfach austauschbar sind. Das sind insbesondere die sogenannten Warmwasserziele. Und da ist es vielen eigentlich egal, ob sie in Spanien, in der Türkei oder in Italien am Meer sind. Aber das Reisen an sich ist schon ein ganz wesentlicher Glücksfaktor. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass nach Corona auch weiter gereist wird.
Reisen als Glücksfaktor, Ute Kranz, was würden Sie dazu sagen? Was fehlt Ihnen in diesem Sommer?
Also mir fehlt ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe die Zeit auch eher genutzt, um das Reiseverhalten so ein bisschen zu beobachten. Also ich habe ja große Facebook-Gruppen, wo von jungen Menschen, die wo es nur ums Reisen geht, wo auch ein sehr verhaltenes Fragen und Diskutieren vorzufinden war. Und das fand ich eigentlich auch ganz angenehm. Also da war ich eigentlich überrascht, dass es nicht so weitergeht. Wie kann ich denn jetzt noch irgendwo hinreisen? Und andererseits habe ich natürlich auch beobachtet, wie das Vanlife jetzt plötzlich, also das Reisen mit dem Auto, dann doch überhand nimmt, dass Menschen mehr im Wald stehen und wie es wieder neue Probleme gibt. Also es wie Menschen wieder versuchen, natürlich die Natur entdecken, aber dass das am Ende auch nicht gut ist. Also ich beobachte eigentlich im Moment sehr stark, um eben auch zu schauen, wie kann man eine Verkehrswende besser einleiten, die auch dem Tourismus dann eben nicht unbedingt schadet, die ihm aber auch, die aber eben auch dann eben nachhaltiger vonstatten geht, als das im Moment der Fall ist.
Also eine schwierige Gratwanderung, aber vielleicht eine Chance jetzt. Und Franka Welz hat uns das ja auch geschildert, was sie auf Mallorca erlebt hat. Die Menschen, die durchaus achtsamer auch umgehen, weil sie genau wissen, wie sensibel dieses Thema auch ist. Sie brauchen den Tourismus, aber dieses Overtourism, das ist natürlich auch für so eine Insel wie Mallorca längst zu einer Gefahr geworden.
Dabei muss ich aber sagen, dass ich der Meinung bin, dass wenn das mal in irgendeiner Form wieder ganz normal werden sollte, ich bin fest davon überzeugt, dass alles wieder zu seinem Alten finden wird, wenn nicht sogar noch extremer, sofern die Preise für Flüge und andere Verkehrsmittel so günstig bleiben.
Ich könnte mir vorstellen, dass Jürgen Schmude Ihnen da widerspricht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Eine Hörerin haben wir in der Leitung, die wartet schon eine ganze Weile. Traute Lipko, die hat uns aus Kiel angerufen und wir haben darüber gesprochen, Urlaub vielleicht auch in Deutschland zu machen. Frau Lipko, erstmal guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wo haben Sie Ihren Urlaub verbracht?
Also wir haben unseren Urlaub verbracht als Radwanderung entlang von Elbe, Saale, Unstrut und Orla bis nach Thüringen. Wir sind bis Lauenburg mit dem Zug gefahren und dann über Hitzacker, Wittenberge, Havelberg, Travemünde, Tangermünde, Magdeburg, Bernburg, Wettin, Halle, Merseburg, Weißenfels, Naumburg.
Das klingt nach einigen Kilometern, die Sie da zurückgelegt haben.
Ja, und die großen Städte, also Magdeburg und Halle, haben wir umfahren. Und sehr viel Kultur haben wir nicht gemacht. Wir waren den ganzen Tag in der Natur, das war wunderbar. Und in den Restaurants konnten wir meistens draußen essen, weil wir gutes Wetter hatten. Aber wenn wir drinnen essen mussten, war das auch kein Problem, war auch viel Platz. Und das Glücksmoment war unbedingt jeden Tag dabei.
Wie reisen Sie denn sonst, wenn wir nicht Corona-Zeiten haben?
Wir sind 80 und 83 und sind in unserem Leben sehr viel gereist, waren auch zweimal im Ausland beruflich und waren schon in Südamerika und Asien und Afrika und überall. Und zu unseren schönsten Urlauben gehören die Radwanderungen.
Was wäre denn Ihre Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer? Worauf sollten wir achten, wenn wir urlauben? Was ist Ihre Erfahrung? Sie sagen, Sie sind sehr, sehr viel unterwegs gewesen und letztendlich ist das Rad das, was Ihnen am meisten gibt. Ist das so? Ist das Ihr Rat, Ihre Empfehlung, dass es jeder mal ausprobieren sollte?
Ja, sollte man unbedingt ausprobieren. Also wir haben ja nun Elektrofahrräder, aber die Tour, die wir gemacht haben, und ich denke, es gibt viele Flusswanderwege, Radwanderwege, also die kann man auch, weil das meistens eben ist, auch mit dem normalen Fahrrad bewältigen, wenn man etwas jünger ist.
Und Sie haben es nicht gesehen, aber Ute Kranz sitzt ja bei mir hier im Studio. Die hat den Daumen hoch gerade gezeigt, weil Sie das auch kennen, Sie so eine Tour auch schon gemacht haben.
Ja, ich habe das im Rahmen einer Pressereise letztes Jahr in Frankreich machen dürfen. Und das leider nur für ein paar Tage, aber es hat mich zugegebenermaßen sehr, sehr mitgerissen, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Kombi ist, weil man in kleinen Unterkünften übernachtet und man viel am Wasser ist. Das ist für mich zum Beispiel immer ganz wichtig. Und man bekommt sehr, sehr viel vom Land halt mit. Also je mehr sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, umso mehr machen sie auch den Weg zum Ziel. Und das, finde ich, haben wir eigentlich heute, mich eingeschlossen, noch bis vor ein paar Jahren total aus dem Auge verloren, dass der Weg eigentlich auch das Schöne sein sollte und nicht unbedingt einfach nur irgendwo hinfahren und dann vor Ort erleben, sondern einfach so den Weg mitnehmen. Und ich finde das Radwandern auf jeden Fall etwas, was ich in Zukunft auch mehr ausbauen möchte.
Frau Talipko, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben aus Kiel und uns Ihre Reiseerlebnisse in diesem Sommer geschildert haben. Und ich hoffe, Sie werden noch ganz, ganz viele solche schönen Radtouren auch mit Ihrem Mann gemeinsam machen können. Und ich denke, das ist natürlich auch die Anregung für unsere Runde, mal darüber zu sprechen. Tatsächlich, Ute Kranz, was Sie schon angesprochen haben, inwieweit verändern die Reiseerfahrungen von diesem Sommer uns als Reisende auch nachhaltig? Vielleicht verändert sich ja doch in den Köpfen von manchem Touristen etwas, indem er sagt, ich habe hier jetzt mal eine ganz andere Art zu reisen entdeckt, vielleicht auch den Weg als Erlebnis schon empfunden. Mhm. Professor Dr. Jürgen Schmude, als Tourismusforscher werden Sie da ja auch genau hingucken. Sie sind auch für Nachhaltigkeit unterwegs als Professor für Tourismuswirtschaft an der Uni in München. Wenn Sie auf diese Entwicklung gucken, ist das eine Hoffnung, die Sie haben, dass wir vielleicht auch in Zukunft ein ganz bisschen anders reisen? Oder würden Sie sagen, Sie teilen die Meinung von Ute Kranz, na, das wird schnell doch die Rückkehr zur Normalität wieder?
Nein, das glaube ich nicht. Also das, was wir so neudeutsch als Business as usual bezeichnen, glaube ich nicht, dass wir so schnell da wieder hinkommen und am Ende des Tages gar nicht wieder dahin kommen werden. Und das hat verschiedene Gründe. Und wir müssen ja uns auch klar machen, dass die Diskussion um das Reisen auch schon vor Corona begonnen hat. Heute spricht im Augenblick keiner über Friday for Future, weil Corona das beherrschende Thema ist. Aber wir hatten Entwicklungen wie die Flugscham, die diskutiert worden ist. Wir haben über Overtourism diskutiert. Und was wir auch berücksichtigen müssen, ist, dass wir verschiedene Alterskohorten haben, die unterschiedlich sensibel mit dem Thema umgehen. Natürlich haben wir auch rund ein Viertel der Bevölkerung, die sagen, ich werde mein Reiseverhalten überhaupt nicht ändern. Ich will wieder dorthin kommen, wo ich vor Corona war. Aber wir haben doch die überwiegende Mehrheit, die bestimmte Dinge ändern will. 13% sagen, ich werde nicht mehr fliegen. Das wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen. 10% sagen, ich werde nicht mehr ins Ausland fahren. Auch das als Outbound-Region ist immerhin jeder Zehnte, der nicht mehr ins Ausland fährt. Das heißt, wir werden Veränderungen haben.
Aufgrund von Corona? Ist das jetzt die Erfahrung, die Menschen jetzt aufgrund dieses Sommers auch so angeben oder der Welle?
Corona ist da sicherlich ein Katalysator. Aber was wir vor Corona auch schon beobachten konnten, ist, dass alle naturorientierten Urlaubsformen, Wanderurlaub, Fahrradurlaub, schon eine verstärkte Nachfrage erfahren haben. Und das, was die Hörerin vorher berichtet hat, das ist jetzt durch Corona natürlich noch mal verstärkt worden. Aber es ist nicht so, dass jetzt alles und jede Entwicklung auf Corona zurückzuführen ist. Und von daher bin ich schon bedingt optimistisch, dass sich das Reiseverhalten in Richtung Nachhaltigkeit verändern wird. Und es werden auch bestimmte Reiseformen, wir sprechen da von Marktsegmenten, die werden nicht mehr so stark nachgefragt werden, wenn wir etwa an Kreuzfahrttourismus denken, wie das vor Corona der Fall gewesen ist.
Ute Kranz, Sie sind skeptisch. Sehr. Zumindest lese ich das aus Ihrem Gesichtsausdruck.
Ja, sehr. Also ich habe natürlich auch nochmal einen ganz anderen Fokus. Also ich beobachte ja die sozialen Medien sehr stark. Und wenn man zum Beispiel sieht, welche, ich nenne es jetzt mal Influencerinnen und Influencer, große, große Followerzahlen haben mit vielen Millionen Followern, dann sind das oft diejenigen, die sich über gar nichts Gedanken machen, einfach weil die eine unglaubliche Leichtigkeit ausstrahlen, die natürlich verführerisch ist, weil man sich keine Gedanken machen muss. Und das sind in der Regel auch die, die einfach durch die Welt jagen. Und man kann es zum Beispiel in der App, TikTok sehr gut erkennen, auch wie es ganz extreme, da wird das Selfie-Syndrom diesmal noch stärker ausgeprägt. Das heißt, auch da dieses sich zeigen mit Tieren, also dieser Wildtiertourismus und das alles ist unfassbar groß. Und ich bezweifle, dass da eine wirklich starke Änderung stattfinden wird. Angenommen, die Corona-Pandemie wäre jetzt, das wird ja so schnell nicht passieren, aber die wäre jetzt irgendwie gebannt durch Impfung oder Ähnliches, dann wird das, ich denke mal, zum Großteil wiederkommen, weil zwischen nicht mehr zum Beispiel fliegen wollen und das am Ende dann auch durchführen, das sieht man ja bei ähnlichen Dingen wie Plastikvermeidung etc., funktioniert das nur bedingt. Also ich glaube, das ist eigentlich nur mit oder durch die Politik, eben durch Druck von unten über die Politik passieren kann, dass eben Flüge teurer werden, einfach fair teurer, also dass eben das Zugfahren ist ja teilweise immer noch teurer als Fliegen an gewisse Orte und solange das nicht sich ändern wird, wird auch in der Hinsicht, glaube ich, wenig passieren, weil einfach wir gerade auch die jungen Menschen dieses FOMO, also Fear of Missing Out haben, dass man eigentlich aus seinem Leben das Schönste machen muss und dementsprechend eben auch viel sehen muss und das kann man auch niemandem wirklich verwehren, ne? Also es ist ein Zwiespalt, aber
vielleicht doch nochmal auch den Einwand, den Jürgen Schmude da gebracht hat, dass es natürlich auch ein bisschen alterskohortenbedingt ist, wie man da denkt und wie man umgeht mit der Nachhaltigkeit.
Ja, also man muss aber sehen, wir sind ja an eine große Bequemlichkeit gebunden. Das heißt, Kreuzfahrten sind ja unter anderem so beliebt, weil sie eine extreme Bequemlichkeit bieten. Und ich bezweifle einfach, dass das zurückgehen wird. Also es ist ja schon vor Corona etwas zurückgegangen, aber aus meiner Sicht würde da kein Rieseneinbruch stattfinden. Also das ist aber meine persönliche Perspektive, wenn ich Menschen eben beobachte, wie sie selbst in einer akuten Pandemie mit einer hohen Infektionsgefahr eben auch Urlaub machen, wenn man jetzt verschiedene Strände in England zum Beispiel sieht oder auch nehmen wir jetzt bei uns die Ostsee.
Die 00800 446 44464 hat Sibylle Jansen gewählt, die uns aus Hemmingen angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Frau Jansen, ich lese von der Regie mir hier reingegeben, Sie führen Wanderreisen durch und haben extremeren Zulauf jetzt in dieser Zeit?
Oh nein, das kann man leider gar nicht sagen. Das ist der totale Einbruch natürlich. Ich hätte jetzt eigentlich schon 7 Wanderreisen durchführen sollen auf Sizilien oder wollen. Jetzt habe ich aber 3 habe ich gemacht. Eine war ich in den Marken und in Umbrien, eine war ich in Südtirol, eine Familienwanderreise von Hütte zu Hütte. Und die letzte, ich bin vorgestern zurückgekommen aus dem Piemont.
Wer kommt zu Ihnen? Wer wandert mit Ihnen?
Also Südtirol natürlich Familien mit Kindern und ansonsten Menschen, die etwas sehen wollen, was sie ohne mich nicht finden, weil die Wege, was weiß ich, nicht gezeichnet sind oder weil ich immer sage, ich bringe sie zu meinen Freunden, ich zeige ihnen was, was sie ohne mich nicht finden, die Wege in der richtigen Richtung gehen, in einer relativ kurzen Urlaubszeit die Sahne abschöpfen.
Reisen im Corona-Sommer, darum geht es heute hier bei uns in der Lebenszeit. Wenn Sie vor und nach dieser Pandemie, beziehungsweise in dieser Pandemie, in der wir stecken, vergleichen, was würden Sie sagen, wie hat sich das Reisen verändert?
Also ich habe alle stornieren, die meisten stornieren. Ja, die Menschen haben Sorge, sie wollen, sie sind einfach besorgt und wollen sich dem nicht aussetzen. Ich persönlich glaube halt, also die wollen alle nächstes Jahr fahren. Alle, die storniert haben, sagen, sie möchten die Reisen nächstes Jahr machen. Ich fürchte, dass sich nächstes Jahr nicht viel verändert haben wird. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, mit Abstand, mit Masken und einfach unser Leben hat sich verändert und wird sich verändern. Aber ich meine, man kann halt, wenn man diese Regeln einhält, meine ich, sollte man trotzdem reisen, zumal auch jetzt meine Erfahrung im Piemont war, Die haben zum Teil geweint, als wir da angekommen sind. Nun kennen die mich auch. Und die haben gesagt, du bist die Einzige, die kommt. Du bist die einzige deutsche Reiseveranstalterin, die kommt mit Gruppen. Wir waren nur zu sechs. Also mein Sohn war noch mit dabei und dann hatte ich fünf Gäste. Dann waren wir eigentlich zu siebt. Und das ist ja eigentlich, ich führe so oder so nur ganz kleine Gruppen, aber dass man überhaupt kommt. Die haben keine Arbeit mehr, die verdienen nichts mehr. Die Unterkünfte sind leer. Die einzigen, die kommen, sind jetzt inzwischen die Italiener, was natürlich ganz schön ist. Die Italiener lernen jetzt auch Italien kennen. Wir haben keinen einzigen Deutschen getroffen, keinen Franzosen, niemanden im Piemont.
Und wenn Sie dann auf die Wanderung schauen, verlief die denn anders als sonst? Wahrscheinlich ruhiger, ne? Sonst.
Nein, es war wunderbar. Ich meine, da wo ich wandere, ist so oder so nicht viel los. Aber es war wunderbar. Es war, und auch in den Städten ist es halt leerer. Also ich gehe ja dann auch gerne, mache mal ein bisschen Kultur zwischendurch oder so. Das ist wunderbar. Die halten alle Abstand. Jetzt waren wir in Norditalien. Die sind natürlich auch besonders betroffen gewesen. Ich war so angerührt von der Situation. Also die Züge zum Beispiel, wir sind im Zug gereist, weil ich ja gerne ökologische Reisen anbiete, schon immer. Ich meine ja auch, die Flüge sind irgendwie viel zu billig und so, aber ist egal, das ist ein anderes Thema. In den Zügen wird nur jeder zweite Platz besetzt. Die Züge sind fast doppelt so lang. Wenn die früher fünf Waggons haben, dann habe ich jetzt neun gezählt. Jeder zweite Platz darf nur besetzt werden. Die gucken nach, sind sie aus einem Haushalt? Wenn nicht, müssen sie sich auseinandersetzen. Es wird zwischen alle 20 Minuten geht jemand durch und desinfiziert. Das ist eine andere Nummer, dass ich glaube, Schmierinfektionen und so bräuchten sie ja nicht. Man darf nur an einer Tür in den Waggon einsteigen und an der anderen aussteigen. Und die Bewegung in den Korridoren, in den Gängen, sind halt entsprechend einspurig sozusagen.
Sie Jansen, ich gucke auf die Uhr, wir sind gleich durch. Ja. Und ich danke Ihnen aber, dass Sie angerufen haben.
Gerne, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Weiter mit Petra Enzminger am Mikrofon. Die Sommerferienzeit in der Corona-Pandemie, das hatte ja schon seltsame Züge zeitweise. Der Wunsch zu verreisen bei vielen groß einerseits, aber auch dann die Sorge, kann man jetzt überhaupt mit gutem Gewissen reisen, etwa ins auch fernere Ausland? Soll man fliegen oder doch lieber mit dem eigenen Pkw? Camper waren ja sehr gefragt. Insgesamt erlebte Camping einen Boom. Gleichzeitig kämpfte und kämpft die Tourismusbranche im In- und Ausland mit den finanziellen Einbrüchen und hofft weiter, dass doch noch mehr Urlaub kommen, auch in diesem Jahr. Das Thema heute in der Lebenszeit, Rückkehr zur Normalität, Fragezeichen, das ist ziemlich dick, dieses Fragezeichen, Reisen im Corona-Sommer, Sie können uns weiter anrufen, 00800 4464 4464, und wir haben einige Zuschriften auch bekommen an die lebenszeit@deutschlandfunk.de Adresse, etwa Christina, die uns schreibt, sie war in Portugal bei ihrer Familie. Dort haben sie festgestellt, dass es viel strengere Regelungen gibt. Die Portugiesen haben freiwillig eine Maske auch draußen getragen und in allen Geschäften gab es Eintrittsbeschränkungen. Alle Spielplätze waren auch immer noch gesperrt und sie hatte das Gefühl, dass die Menschen dort mehr Angst haben und das Virus viel ernster genommen wird als in Deutschland. Evi Holzern hat uns geschrieben, und zwar folgendes: Sie haben barfuß von zu Hause aus und teilweise verbunden mit kleineren Autofahrten die Umgebung entdeckt. Das Besondere war die Ruhe und der blaue, weite Himmel, frei von den Störungen der Flugzeuge bei Tag und bei Nacht, die wir leider auch ca. 100 Kilometer vom Flughafen Frankfurt entfernt seit einigen Jahren haben. Für diese Ruhe muss man ansonsten verreisen. Jetzt war diese Lebensqualität zurück. Also ein Geschenk, das sie empfangen hat, auch dadurch, dass sie mehr Ruhe zu Hause tatsächlich haben durfte. Ein Hörer hat uns geschrieben, Rom war im Juli ruhiger als seine Heimatstadt München, weil die Deutschen sich hierzulande drängten. Es war eine einmalige Chance, der Pantheon und die Spanische Treppe ohne Übertourismus. Selbstverständlich habe ich anschließend einen Corona-Test auch gemacht. So also ein paar Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer, wie geht es uns in diesem Corona-Sommer? Wie verbringen wir unseren Urlaub? Wie haben Sie ihn verbracht? Das ist das, was ich von Ihnen wissen möchte. Die Sorge, sich anzustecken, den Virus mit nach Hause zu bringen, mancher ist auch aus diesem Grund ja nicht gereist. Urlaub mit schlechtem Gewissen ist ja nicht unbedingt ein schöner Urlaub. Professor Dr. Jürgen Schmude, Tourismusforscher
an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, zurzeit selbst dienstlich in Frankreich. Diese Sorglosigkeit, die wir ja auch eigentlich als was Schönes empfinden, gerade im Urlaub, wenn wir frei haben, wenn die verloren geht, was geht da insgesamt verloren?
Ja, da geht eigentlich das Urlaubsgefühl verloren. Und das zeigen auch die Umfragen bei den Menschen aus Deutschland, die verreist sind. Die sagen nämlich, diese Hygiene- und Abstandsregeln war eigentlich das, was sie am meisten gestört hat. Und das ist auch der Grund, warum die dann so oft ignoriert werden, weil man will in der schönsten Zeit des Jahres eigentlich nicht mit dem Problem Corona konfrontiert werden. Das kennen wir aber auch aus anderen Zusammenhängen. Man verhält sich im Lebensalltag durchaus umweltbewusst und trennt Grünglas von Braunglas, aber im Urlaub eben nicht. Und dieses Verhalten können wir jetzt eben auch in Corona-Zeiten beobachten.
Aber dennoch, wir sind ja stark trainiert jetzt auf Abstand und Hygienemaßnahmen mit Masken und Co. eingestellt. Das Virus reißt eben auch überall hin mit. Die Sorge, sich unterwegs anzustecken, bei vielen im Kopf. Sorgloser Urlaub, ja, ob der möglich ist, kann man da noch abschalten, richtig runterkommen und das einfach beiseite schieben, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Nein, das kann man eben nicht. Und das ist auch das, was die Interviewten in der Befragung sagen. Und das ist auch der Grund, warum doch ein erheblicher Teil zu Hause bleibt. Denn die Menschen sagen, unter diesen Bedingungen kann ich einfach keinen Urlaub machen, weil mir eben diese Leichtigkeit, die zum Urlaub dazugehört, einfach abgeht. Und dann kann ich auch zu Hause bleiben und fahre entsprechend gar nicht weg. Und für die Zukunft ist dann jetzt ganz entscheidend, wie geht die Entwicklung weiter. Wie entwickeln sich die Infektionszahlen? Bekommen wir einen Impfstoff? Wie entwickelt sich das Virus auch weiter? Auch da haben wir ja große Unsicherheit. Und Unsicherheit ist eigentlich das Stichwort, was die Situation im Augenblick sehr stark kennzeichnet.
Unsicherheit, die wir alle ja eigentlich nicht haben wollen. Wir wollen uns ja sicher fühlen, auch gerade wenn wir unterwegs sind, wenn wir reisen, vielleicht was Neues entdecken schon. Das bringt ja schon manchmal so eine ja fast aufregende Unsicherheit. Was meinen Sie, wie wird uns das beeinflussen?
Das wird uns dauerhaft beeinflussen. Diese Unsicherheit ist etwas, was einfach zum Reisen nicht passt. Und das wird uns jetzt eigentlich bewusst, auch das sagen die Befragten. Das Reisen war eigentlich eine Selbstverständlichkeit und man hat sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Zwischendrin ist durch den Terror, der in bestimmten Destinationen aufgetreten ist, Stichwort Ägypten, Türkei oder dann auch in Paris, mal das Thema Unsicherheit hochgekommen, aber das ist sehr schnell wieder verschwunden.
Also nur temporär die Unsicherheiten.
Und jetzt scheint es so, und das ist der große Unterschied zu den Krisen vorher, dass wir dauerhaft, dass wir global uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und was wir vorher von der Hörerin gehört haben, die diese Reisen anbietet, das ist ein ganz typisches Verhalten. Ich versuche, wenn ich reise, jetzt individuell zu reisen mit dem Auto. Ich organisiere meine Unterkunft selber, vielleicht sogar eher die Ferienwohnung oder der Camper oder das Zelt als das Hotel, weil ich subjektiv das Gefühl habe, ich kann mit dieser Unsicherheit besser umgehen, als wenn ich eine Pauschalreise buche.
Also ich habe das selber mehr im Griff.
Ja, das ist natürlich zunächst mal eine subjektive Sicherheit, weil Sie haben richtigerweise gesagt, das Virus ist überall. Aber ich trage die Verantwortung für mich selber und ich kann für mich entscheiden, welches Risiko ich eingehen will, beziehungsweise umgekehrt, welches Risiko ich vermeiden will.
Wir haben schon gehört, dass es natürlich auch eine Frage ist, wie man selbst das Reisen empfindet. Wir haben gehört, dass Sicherheit auch dadurch als Gefühl rüberkam, als man gesehen hat, die Hygienemaßnahmen werden auch beachtet. Wir haben zwei Menschen befragt, die in der Schweiz unterwegs waren und wie die das empfunden haben dort, das hören wir uns jetzt an.
Es war erst was anderes geplant, es war England geplant, das ist dann aber geplatzt und in der Schweiz lebt meine Mutter und da konnte ich dann hinfahren. Es war ein sehr komisches Gefühl, weil in der Schweiz fast gar keine Maskenpflicht ist. Und wenn man so aus Deutschland kommt, wo ja relativ darauf geachtet wird, dass Maske getragen wird, und dann in ein Land kommt, wo es fast gar nicht praktiziert wird und auch die Abstandsregeln relativ aufgeweicht waren, ich habe mich mitunter auch fast unwohl gefühlt, zumindest wenn größere Menschenansammlungen waren.
Ich habe in der Schweiz eine Woche Ferien gemacht, habe jetzt da auch schön die Zeit am See genossen, es war wunderbares Wetter. Auch in der Stadt war das eigentlich alles immer sehr gut geregelt, also wir haben uns total sicher gefühlt und hatten überhaupt kein schlechtes Gefühl da dabei.
Und da haben wir zwei Stimmen gehört, die sich ganz unterschiedlich auch gefühlt haben bei gleichem Reiseziel. Jeder empfindet das nochmal sehr individuell, wie wir gehört haben. Und wir haben eine Hörerin in der Leitung, Manuel Hanel, der uns aus Berlin angerufen hat und ebenfalls in der Schweiz war. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wo haben Sie sich eher wiedergefunden? Eher bei dem, ja, der lockere Umgang oder eher auch, ich habe mich sicher gefühlt, weil doch alle sich an die Hygienevorschriften gehalten haben?
Ja, das fand ich wirklich sehr interessant, was die Hörerin sagte. Also ich fand es eher, ich habe mich viel, viel sicherer gefühlt. Also viel, viel sicherer würde ich nicht sagen, auf jeden Fall sicherer. Und erstmal war es was anderes, nur in den ÖVPs die Masken tragen zu müssen. Und ich habe das nicht so wahrgenommen, dass sie die Sicherheitsabstände nicht einhalten. Also wir waren auch zum Beispiel, wir waren in Zürich, am Züricher See. Und auch an dem Sonntag war es extrem voll, schönes Wetter. Aber dass sie alle dicht aufeinander gesessen haben, das konnte ich so überhaupt nicht wahrnehmen.
Und Sie sagen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, da muss man Maske tragen. Wie ist das sonst in den Geschäften?
Da ist komplett frei. Also das musste ich auch, konnte ich am Anfang nicht ganz glauben. Ich hatte mich vorher ein bisschen belesen und da muss man keine Masken tragen.
Reisen im Corona-Sommer, das ist unser Thema heute. Wenn Sie auf Ihre Reise schauen, was würden Sie sagen, was war neben den Vorschriften, die Sie natürlich auch beachten mussten und den Sicherheitsmaßnahmen, die Sie vielleicht auch selber für sich beachtet haben, was war anders?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, die Touristen, die ich so ein bisschen beobachtet haben, viele kamen auch so südeuropäisch mir rüber, dass sie schon ein bisschen unsicherer waren. Und ich habe viele, das ist mir auch aufgefallen, wie Sie vorhin sagten, viele auch an der frischen Luft mit der Maske rumlaufen sehen. Darüber kann man jetzt streiten, ob die das in ihren Ländern auch so machen oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall aufgefallen, ja, würde ich schon sagen.
Haben Sie Ihren Urlaub, ich nehme an, es war ein Urlaub, genossen?
Ja, total. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, dass ich mich in der Schweiz sehr sicher gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob ich komplett richtig informiert bin. Somit steht ja die Schweiz nicht von den Corona-Zahlen besser da als Deutschland. Und was wirklich schön war, ist, dass man die Maske nicht überall brauchte. Und das war sowohl für meine Freundin als auch für mich eine sehr große Erholungsfaktor auch. Ja? Wenn man Urlaub macht, möchte man ja sich auch erholen. Und wir beide waren so begeistert, sage ich mal auch, dass man die Maske nicht tragen musste.
Manuel Hanel, ich danke auch Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben bei uns und aus Ihrer Sicht auch geschildert haben, wie Sie den Urlaub in der Schweiz erlebt haben, was Ihnen dort auch gefallen hat. Danke nach Berlin.
Ja, danke auch.
Und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, das ist Ulrike Breckler, die uns aus Göttingen angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Waren Sie unterwegs und wenn ja, wo?
Wir waren unterwegs, allerdings etwas ungeplant innerhalb Deutschlands. Wir waren an der Ostseeküste. Ursprünglich vorgesehen war, dass wir nach Südtirol fahren zum Wandern. Das haben wir dann im April abgesagt, als die Grenzen geschlossen waren, da wir zu unsicher waren, ob sich das Ganze beruhigen würde. Und da wir zwei Kinder haben, haben wir uns entschlossen, innerhalb Deutschlands Urlaub zu machen.
Waren Sie da traurig drüber oder würden Sie im Nachhinein sagen, gut so, es war wunderbar und wir haben was kennengelernt, was wir sonst nicht kennengelernt hätten?
Also angesichts der Situation fanden wir es angemessen. Wir haben uns ja aktiv dafür entschieden, innerhalb Deutschlands zu bleiben, aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, Corona macht die Situation so unsicher, auch vor allen Dingen, weil wir kleinere Kinder haben, dass wenn die sich anstecken und wir krank werden, dass wir lieber im Inland bleiben möchten. Andererseits, wir haben uns auch erholt, aber das, was den Urlaub sonst ausgemacht hat, das hat uns gefehlt.
Weil, also, was würden Sie sagen, was macht es aus, dass Sie sich erholter fühlen?
Also für mich ist es immer so, dass ich einmal im Jahr einen Tapetenwechsel brauche. Das heißt, einmal raus aus Deutschland, neuen Input sehen, neue Kultur kennenlernen. Und das meint jetzt nicht eine Flugreise, sondern das meint europäisches Ausland, da wir sonst Individualreisende sind, entweder mit dem Auto oder mit dem Zug fahren und da eine Ferienwohnung nehmen und dann das Gebiet vor Ort auch wirklich erkunden. Und das hat mir einfach gefehlt. Wir sind durch den Sport, den wir machen, relativ viel in Deutschland unterwegs und sehen viel von Deutschland. Und da fehlte einfach das andere Essen, die anderen Gerüche, die andere Sprache, das ganze Kulturelle. Mhm. Das fehlte.
Das möchte ich an Professor Dr. Jürgen Schmude mal weitergeben, der an der Ludwig-Maximilians-Universität forscht. Tourismus, Wirtschaft, Nachhaltigkeit sind seine Themen. Wenn Sie das hören, wann sind wir erholt? Gibt es dazu Erkenntnisse, was wir dafür brauchen, wenn wir in Urlaub fahren? Ist es tatsächlich auch der kulturelle Unterschied? Also brauchen wir auch dieses Weg vom Alltag, weg von dem Gewohnten? Ist das wichtig?
Das ist für eine Gruppe von Urlaubern auf jeden Fall wichtig. Aber was wir beobachten können, ist, dass wir eine immer stärkere Aufdifferenzierung der Urlaubsmotive haben. In unserer Eltern- oder Großelterngeneration ging es in erster Linie darum, die Arbeitskraft wiederherzustellen. Aber heute haben wir ganz, ganz unterschiedliche Motive. Die einen wollen Sport treiben, die anderen wollen fremde Kulturen kennenlernen. Die dritten wollen einfach nur faulenzen, Sonne, Sand und See genießen. Die vierte Gruppe will Kulinarik in den Mittelpunkt stellen. Also den Touristen gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Motive und entsprechend auch sehr, sehr unterschiedliche Angebote für diese unterschiedlichen Gruppen. Und da, was die Hörerin vorher gesagt hat, dass sie den Urlaub nicht so genossen hat, liegt jetzt daran, dass jeder von uns mit einer bestimmten Erwartung dahin geht. Und wenn diese Erwartung zu 100% befriedigt wird, dann sind wir zufrieden mit dem Urlaub. Und das sind immer über 80-90% der Reisenden. Wird diese Erwartung nicht vollständig befriedigt, dann bleibt so ein Gefühl der Unzufriedenheit zurück oder man ist eben nicht vollständig mit dem Urlaub zufrieden.
Ulrike Preckler ist noch in der Leitung, die uns aus Göttingen angerufen hat. Wenn Sie das hören, war es vielleicht auch tatsächlich so, dass Sie eine andere Erwartung an Ihren Urlaub haben und das innerdeutsch womöglich gar nicht befriedigt werden konnte?
Also ich wusste natürlich, worauf wir uns einstellen. Mhm. Ich wusste, dass wir innerhalb Deutschlands bleiben, aber dadurch, dass wir in eine andere Region gefahren sind, also auch die Umgebung anders aussah als in Südniedersachsen, hatte ich schon angenommen, dass es noch ein bisschen mehr mich aus dem Alltag herausholt. Da hat der Herr Professor schon recht. Aber es ist für mich nicht nur diese Erwartungshaltung, ich fahre jetzt ins Ausland und bin deshalb erholt, weil ich ins Ausland fahre, sondern es gelingt mir so besser abzuschalten, also den Alltag hinter mir zu lassen. Und durch die Konfrontation damit, dass ich jetzt hier in Deutschland geblieben bin, dass ich die Landstriche kannte, wo wir jetzt im Urlaub waren, es war kein neuer Input da, es war sozusagen nicht die geistige Anregung da zu sagen, ich kann alles andere erstmal ausblenden und abschalten, sondern ich bin in dem, was ich schon kenne. Also es ist etwas Gewohntes.
Ulrike Preckler, ich danke, dass Sie uns auch diesen Aspekt mit in die Runde gebracht haben. Und Ute Kranz hat Ihnen aufmerksam zugehört, die sich ja auch ebenfalls entschieden hat, in der näheren Umgebung dann Urlaub zu machen beziehungsweise ihre Reise zu unternehmen. Sie sind nah sogar an ihrem Heimatort geblieben in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie hören, was Frau Preckler uns da gerade geschildert hat, können Sie das ein bisschen nachvollziehen? Geht Ihnen das manchmal auch so?
Ja, ich mache mir auch selber bei mir Gedanken, warum es mich zum Beispiel jetzt in diesen Zeiten überhaupt nicht reizt, überhaupt zu reisen. Also ich habe auch keine Sehnsüchte oder Ähnliches.
Als Reisebloggerin schon sehr ungewöhnlich.
Super ungewöhnlich. Aber ich glaube einfach, dass es der Situation geschuldet ist, dass ich einfach so ein bisschen vorsichtig schaue. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe ja einen ganz anderen Lebensstil. Also ich bin vor 6 Jahren aus meinem stressigen Job ausgestiegen, habe halt jetzt sehr viel Zeit. Das heißt, ich brauche diesen Tapetenwechsel nicht mehr. Das heißt, ich habe in meinem Alltag so viel Zufriedenheit, Erfüllung und Tapetenwechsel, täglichen möglichen Tapetenwechsel drin, dass ich also jetzt nicht das Bedürfnis habe, so irgendwie weg zu müssen, um mich, ich sag mal, erholen zu müssen oder eben einen kulturellen Austausch irgendwie zu brauchen oder so. Also das ist bei mir einfach ein ganz anderer Lebensstil, der das, glaube ich, einfach begünstigt, dass ich nicht mehr so dieses Bedürfnis habe, raus zu müssen. Also zum Beispiel bei meinem Lebensstil ist es mir völlig egal, ob ich jetzt eine Maske tragen muss oder nicht, weil das einfach für mich ein Ding der Solidarität gegenüber anderen ist. Mhm. Aber ich nehme die Dinge, glaube ich, einfach mehr an, als wenn ich jetzt in diesem stressigen Job bin, wo ich einfach diesen Ausgleich auch brauche, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwie mal was anderes sehen, die Seele baumeln lassen. Und dafür eignet sich natürlich eine andere Umgebung mehr, als wenn man jetzt, sage ich mal, nach MacPom an See fährt, was wunderschön ist, aber einfach nicht diese,
Fernweh möglicherweise.
Genau, also diese Erwartung auch erfüllt. Also
ja, und wir haben natürlich auch Bilder im Kopf, ne, mit kristallklarem Wasser. Ja. Und ich meine, Sie haben schon ganz viele Länder auch bereist. Absolut. Sie haben viele Reiseerfahrungen gemacht. Ja. Das ist auch eine Anmerkung, die ein Hörer uns mit reingibt in die Sendung, beziehungsweise uns schreibt. Meine Meinung zum Thema ist, dass es sich leicht sagen lässt, dass man nicht mehr weit fahren möchte, beziehungsweise nicht mehr fliegen möchte, wenn man schon überall war.
Das sagt auch keiner.
Ja. Und er oder sie war noch nicht viel weg, deshalb in den nächsten Jahren lässt sie sich das nicht nehmen und denkt, das werden auch viele so tun. Genau. Umweltschutz muss überall auf der Welt stattfinden, nicht nur in Deutschland. Und wir haben noch eine Anmerkung von Dietmar Blank, der sagt, jetzt beginnt erst die Reisezeit für Menschen, die von den Schulferien unabhängig sind. Und wir sind entsetzt, dass durch die Unvernunft der Sommerreisenden immer mehr Urlaubsdestinationen für uns geschlossen werden. Sie wollen eigentlich Anfang Oktober verreisen und sind da ein bisschen ratlos, ob das so noch funktioniert. Also die Reisesehnsucht ist durchaus da. Mhm. Wir haben aber auch ganz viele Hörerinnen und Hörer, die uns angeschrieben haben aufgrund eben der Frage, ist das alles eine alte zerstörerische Normalität, sprich Massenreisen, die nicht erstrebenswert ist. Ute Plass zum Beispiel hat das geschrieben, die neue bessere Normalität darf nicht von oben verordnet, sondern muss mit der Bevölkerung mit mehr Demokratie und ökologisch-solidarischem Wirtschaften gestaltet werden. Das betrifft letztlich alle Lebensbereiche, auch den Umgang mit der Corona-Krise. Das ist eine Haltung, die einige unserer Hörerinnen und Hörer auch vertreten, also möglicherweise können wir das ja auch als Chance nehmen, können wir vielleicht auch nochmal aufgreifen. Michael Oberseider ist jetzt in der Leitung, der uns aus München angerufen hat und Sie waren unterwegs. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich war einmal in Basel und einmal in Mailand. Und es war erstmal interessant, dass grundsätzlich sind überall in Europa eigentlich Hygienemaßnahmen, habe ich festgestellt, aber in Basel war man etwas lockerer. Während in Mailand hatte ich so das Gefühl, man war übervorsichtig. Also da setzt sich auch nicht mein alter Kumpel im Café an einen Tisch zu einem, sondern sitzt mit Abstand am Nebentisch, habe ich zum Beispiel da beobachtet. Und da laufen die Leute auch freiwillig mit Maske auf der Straße rum. Dann möchte ich auch sagen, dass beide Ziele von München eigentlich relativ nah sind, nicht mal 500 Kilometer. Und das sind von München aus nicht mal viele Destinationen in Deutschland erreichbar. Ich war jetzt also nicht so, dass ich mich jetzt an einem extrem exotischen Ziel gefunden habe, sondern dass eher doch irgendwie die vertraute Umgebung auch für mich war.
Und das klingt, als sei das auch eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, dass Sie gesagt haben, nein, ich will nicht so weit weg. Alles, was ich noch irgendwie erreichen kann, wo ich schnell wieder zu Hause bin, ist das so?
Ja, das hat auch eine Rolle gespielt. Eben, man kann schnell zu Hause sein und eben, es ist doch irgendwie vertraut, auch wenn es jetzt Ausland ist, weil es eben ein nahes Ausland ist. Und das, finde ich, spielt auch eine große Rolle, ob es nahes oder fernes Ausland ist.
Und Sie haben gesagt, Sie waren in Basel und Mailand mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Das heißt, in Basel war man etwas lockerer, in Mailand vielleicht ein bisschen zu streng mit all den Erfahrungen im Rücken. Wo haben Sie sich wohler gefühlt?
In Mailand habe ich mich sicherer gefühlt. In Basel habe ich zum Beispiel auch erlebt, im Supermarkt, dass da die Abstände nicht so eingehalten wurden. Da war es eigentlich so wie vor Corona, ja, hatte ich fast so ein bisschen das Gefühl.
Danke Ihnen für die Stichworte, die Sie uns in die Runde gegeben haben. Michael Oberseider, der uns aus München angerufen hat, und alles Gute erstmal.
Danke.
Die Rückkehr zur Normalität haben wir mit einem Fragezeichen in dem Titel bei uns versehen. Und wenn wir das gerade gehört haben, das wirkte schon fast wieder wie vor Corona-Zeiten. Wir haben ja darüber gesprochen, wird sich der Tourismus nachhaltig auch verändern, Professor Dr. Jürgen Schmude. Wenn Sie mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, glauben Sie, dass eine Rückkehr zur Normalität überhaupt vorstellbar ist im Moment?
Das hängt natürlich ganz stark vom weiteren Pandemieverlauf ab, aber in bestimmten Bereichen des Tourismus kann ich mir das eher vorstellen, dass wir wieder einer Richtung Normalität, nennen Sie das, also Vor-Corona-Zustand kommen. In anderen Bereichen bin ich mir relativ sicher, der Fernreisesektor wird lange brauchen, bis er sich erholt. Der Kreuzfahrttourismus wird nicht mehr diese Zuwachsraten aufweisen, wie er vor Corona gehabt hat. Auch der Städtetourismus, wir hatten in München jetzt Monate mit einer Hotelauslastung von 18%. Das wird alles dauern. Der Geschäftsreisetourismus wird sich verändern. Na, insgesamt bin ich der Meinung, der Tourismus nach Corona wird sich schon deutlich unterscheiden von dem Tourismus, wie wir ihn bisher gekannt haben. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir keinen Tourismus mehr haben werden. Wir werden einen anderen haben. Wir werden wieder bewusster reisen. Ja, aber dieses Grundbedürfnis des Reisens, das wird bleiben. Das ist so in unseren Generationen. Und wir haben da ja gerade gehört, dass gerade die Jüngeren sagen, ihr Älteren, ihr habt das alles schon gesehen. Wir wollen das auch noch sehen. Das wird also auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
Ute Kranz, Ihre Idee dazu, wenn Sie die Zukunft gucken?
Dem kann ich nur beipflichten. Also das sehe ich genauso. Also wir können ja gar nicht absehen, wie sich jetzt das weiterentwickeln wird. Ne? Also weil gerade wir haben es ja relativ gut im Griff, aber ich meine, man muss nur nach Indien schauen oder USA oder verschiedene südamerikanische Länder. Da geht das ja steil bergauf teilweise noch oder zumindest bleibt es so hoch und dann wird das, glaube ich, noch sehr lange dauern, bis überhaupt Fernreisen wieder möglich sind. Und ich denke, das ist müßig, da drüber nachzudenken. Aber ja, man kann einfach nur hoffen, dass einfach mehr Bewusstsein auch stattfindet und vielleicht auch Menschen sich mehr Gedanken machen, wie die nächste Reise aussehen wird. Also nicht mehr einfach nach dem Preis gehen, wie der Professor Schmude eben gesagt hat, sondern dass wir einfach schauen, wie kann eine besondere Reise aussehen.
Die Hoffnung von Ute Kranz. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Diese Sendung geht langsam zu Ende. Wir haben gesprochen über Reisen im Corona-Sommer und die Frage, ob es da irgendwie auch eine Form von Normalität geben konnte und kann. Ich bin Petra Einzwinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.